Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die Fußballtrainer, Fußballvereine, Fußballeltern, manchmal auch Fußballspieler betreffen und freuen und interessieren. Lass uns direkt reinstarten, Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Servus, Joscha.
Und ich möchte direkt loslegen. Du hast es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Es geht nämlich um das Thema Trainergewinnung bzw. Co-Trainergewinnung bzw. Betreuergewinnung.
Ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht, weswegen ich dich hier unterbreche. Das wurde mir nämlich zugeschickt und ist zeitlich relevant. Deswegen muss es hier rein, was inhaltlich nichts mit dem heutigen Thema zu tun hat, was viel interessanter natürlich nochmal ist. Hast du die Aussagen von Markus Krösche mitbekommen zur Kaderstruktur bei Eintracht Frankfurt?
Hell no.
So lange überlegt. Und zwar hat der Kicker dann, der Kicker getitelt, so rum, folgendes, also O-Töne von Markus Krösche, dem, was ist er? Geschäftsführersport, Vorstandssport?
Vorstand, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Bei Eintracht Frankfurt. Zitat, das ist auch ein klares Zeichen an das NLZ, dass wir auf die Spieler bauen. Es geht darum, sich dem Markt anzupassen. So, was kam da jetzt raus? Und zwar hat er das auf eine Studie begründet. Hätte das gedacht, dass sich eine Kaderstruktur auch auf Grundlage von wissenschaftlichen Daten zusammenstellen lässt. Unser Mitarbeiter Marian Littler hat es ja schon vor 12 Jahren in seiner Bachelorarbeit thematisiert. Und zwar eben geht es darum, hinsichtlich der geplanten Kaderreduktion nennt Krösche eine spannende Zahl. Statistisch gesehen ist es so. In den vergangenen 10 Jahren wurden 90% der Spielminuten von maximal 17 Spielern absolviert. Dabei war es egal, an welchen Wettbewerben die Mannschaften teilgenommen haben und wie weit sie gekommen sind. So, das leuchtet, also der Kicker schreibt, das leuchtet ein, welcher Trainer verzichtet schon gerne freiwillig auf seine Topspieler. Und deswegen trifft Markus Krösche die Aussage, wir müssen schauen, dass wir den Kader auf 17 Spieler mit Top-Niveau reduzieren und die restlichen Plätze mit Spielern aus dem NLZ auffüllen. Fand ich, als ich es gelesen hatte, super clever. Er führt das nochmal aus, dass es natürlich ein Umbruchprozess ist, der nicht innerhalb von einem Jahr passiert. Aber der Kader bei der Eintracht ist wohl relativ aufgeblasen, so wie er selber schreibt, was ein bisschen daran liegt, dass sich der Verein natürlich in den letzten Jahren, seitdem er angefangen hat, halt wahnsinnig schnell entwickelt hat und sie dadurch diese 17 Spieler, was das Top-Niveau betrifft, sich immer wieder neu verschoben hat. Heißt, das, was vor 5 Jahren der Top-Spieler Platz 16 war, ist halt heute Kaderplatz 26. Man musste immer wieder neue dazu holen und so hat sich dieser Kader aufgeblasen. Aber seine Strategie ist wohl so, wie er es dem Kicker dann mitgeteilt hat. Die Idee, um auf diesem Niveau, auf dem die Eintracht aktuell spielt und wo sie hin möchte, bestehen zu bleiben, reichen 17 Spieler voll aus, weil das sind die, die der Trainer zu 90% spielen lässt. Und den Rest machen wir voll mit unseren eigenen Nachwuchsspielern, die einfach die Möglichkeit bekommen, dann sich auch hin und wieder auf Profiniveau zu beweisen. Heißt Kaderplatz 18, 19, 20. Wäre gut, wenn die auch ein herausragendes Niveau haben, das sehr nah an diesen Topspielern der 1 bis 17 dran ist. Und der Rest sind einfach Perspektivspieler, die wir halt einsetzen, weil wir sagen, die können wir jetzt langfristig aufbauen, weil die sind auch, das ergänze ich jetzt, das steht da nicht drin, die sind natürlich auch viel günstiger als der Profi, den du vor 3 Jahren für teuer Geld geholt hast, weil er dir damals Kaderplatz 14 wert war. Und jetzt hast du halt deinen 18-Jährigen da drin, der ein Drittel von dem verdient und macht natürlich wieder budgetfrei. Ich fand's super clever. Ich fand's irgendwie ein geiles Zeichen auch in die eigene Akademie, dass das der Plan ist, dass die Durchlässigkeitswahrscheinlichkeit ja jetzt nochmal deutlich steigt. Ja, und das wollte ich dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten.
Finde ich interessant, vor allem wenn man überlegt, dass ja die landläufige Meinung, was man so mitbekommt, ist es ja immer, oh, die spielen jetzt international, die müssen ihren Kader vergrößern in der Tiefe und in der Breite. Und dann ganz oft sieht man, wozu das führt, wenn man dann auch wahrscheinlich noch einen Ticken zu viel Geld hat. Das schützt dann auch nicht vor vielleicht manchmal auch sportlichen Abstiegen, selbst wenn man einen sehr, sehr großen Kader hat, mit sehr viel Tiefe und sehr viel vermeintlicher Breite. Interessant, frage mich dann aber natürlich auch, was das jetzt fürs Training bedeutet. Also wenn ich einfach wirklich meine Spieler habe, die sehr, sehr viel belastet werden, schaffen es die restlichen, die nicht so viel belastet werden. Also auch bei diesen 17 Stück, die sehr, sehr viel belastet werden, gibt es ja wiederum welche, die nicht so viel belastet werden. Schaffen diejenigen es dann trotzdem im Training, genügend Qualität herzustellen, damit auch im Training gut gearbeitet werden kann? Weil sonst bin ich, glaube ich, so in so einer Spirale, wo ich mit denen, die eh viel spielen, immer nur Belastungssteuerung betreibe und die gar nicht spielen, dass die sich irgendwie nicht weiterentwickeln. Also ich glaube, es ist ja schon ein durchaus positiver Effekt, wenn ich angenommen 24 Gleichstarke hätte, dass die 14 Stück, die gespielt haben am Samstag, dass die ein bisschen reduzierter trainieren können und dann aber die 10 Stück, die nicht gespielt haben und trotzdem sehr, sehr gut sind, weiterhin Vollgas geben im Training und sich hoffentlich auch weiterentwickeln, um dann den 14 Stück, die sonst immer spielen, quasi die Position streitig zu machen. Also so, ob da genug Umwälzung und genug Entwicklung innerhalb der Mannschaft stattfindet, wenn ich nur in Anführungszeichen 17 Spieler habe.
Ich glaube, das habe ich nicht ganz verstanden. Was ist deine Sorge, dass wenn du jetzt nur 17 herausragende hast?
Dass von den 17 ja meist, also von diesen 17 gibt es ja wiederum welche, die nochmal deutlich mehr spielen. Und die aber, lass es 14 sein, die quasi die allermeiste Spielzeit haben, dass die Qualität dieser anderen drei, die ja bis 17 fehlen, nicht dazu ausreicht, so krass Vollgas zu geben und das Trainingsniveau für die Jugendspieler auch und die NLZ-Spieler auch so zu heben, dass die sich auf ein Niveau entwickeln, wie das wäre, wenn ich jetzt nur mit Harry Kane und nur mit Jamal Musiala trainiere. Wenn ich halt jedes Mal mit den Spielern aus der zweiten Mannschaft wieder hochgeschoben werden oder mit Kaderplatz nur in Anführungszeichen 17 trainiere, dann werde ich wahrscheinlich nicht zwangsläufig so schnell besser, wie es mit Harry Kane oder Jamal Musiala ist.
Gut, aber es ist doch so, dass die 14 Top-Spieler auch ständig trainieren. Also weil ja, die spielen, heißt es ja nicht, dass sie kein Training haben. Also du hast
ja, die naja, einzige Maßnahme, die ja. Wenn du international spielst, dann trainierst du nicht mehr, um Leistung zu steigern, sondern dann trainierst du unter der Woche für Leistungserhalt, damit du am Ende wieder 90 Minuten durchrennen kannst, weil du halt nur in Anführungszeichen 14 Spieler hast.
Ja, genau, aber so ist es ja jetzt auch schon. Also
weil aber ja bei, ganz aber anstatt, ist, dass anstatt bei den, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit 17, dann sind es nur 3 Stück, die quasi Vollgas geben und Vollprofis sind, überspitzt formuliert. Wenn ich einen Kader von 24 habe, wo das so ist, dann sind es halt 10, die Vollgas geben. Naja, egal.
Hier geht es um die Nachwuchsspieler, die dann
da. Hier geht es um die Trainingsqualität als Trainer.
Also, ich glaube, ein Harry Kane bei 90% reicht aus, um einen 17-jährigen Nachwuchsspieler noch genügend zu fordern.
Du hast meinen Punkt nicht verstanden. Ist ich egal.
Nicht verstanden. Gerne mal.
Du bist zu weit weg vom Trainingsplatz, da merkt man es wieder.
Vom Profifußball bin ich zu weit.
Die Praktiker unter den Hörern verstehen mich. Okay, Sago, lass uns reinstarten. Und zwar, ich hatte ja davon gesprochen, oder wolltest du dazu noch was sagen? Wozu? Markus Krösche.
Ich habe einen Punkt gemacht, ich finde das herausragend und ich glaube, es wäre ein Gewinn für den deutschen Fußball, wenn das alle so machen würden.
Alles klar.
Das wäre, glaube ich, der Untergang des deutschen Fußballs.
Nein, ach was, ich wollte einfach nur einen Gedankenanstoß. Ich wollte nochmal einen neuen Blickwinkel aufmachen. Okay, Sako, es geht darum, ja, da wir scheinbar genug Spieler haben im Profikader, geht es jetzt um ein ganz anderes Problem, denn wir haben zu wenig Trainer, Co-Trainer, Betreuer, die uns Trainern helfen. Und jetzt bietet es sich ja an, mir als Trainer Arbeit abzunehmen, Leute zu befähigen oder Leute mit an Bord zu holen, die mit mir gemeinsam auf dem Platz stehen oder die gemeinsam mit mir einen Wettkampf organisieren oder am Spieltag mit dabei sind. Und was ist der klassische Weg? Man hofft, dass die Saison zu Ende geht und dann am Ende von der Saison merkt man plötzlich, ah fuck, ich bräuchte eigentlich noch einen Co-Trainer für nächste Saison, jetzt gehe ich aber erstmal 4 Wochen in Urlaub. Und dann sind die 4 Wochen sehr, sehr schnell um und dann geht es darum, ah ja, okay, jetzt habe ich keinen Co-Trainer, jetzt muss ich doch wieder alles alleine machen. Naja, im Winter, in der Winterpause kümmere ich mich drum. Und dem wollen wir mit dieser Folge so ein bisschen entgehen, beziehungsweise euch helfen, beziehungsweise euch einen kleinen Arschtritt geben, nämlich schaut, dass ihr dieses Thema jetzt klärt, jetzt angeht, weil da gibt es mehrere Gründe, warum das jetzt der gute Zeitpunkt ist. Noch besser wäre der Zeitpunkt natürlich gewesen schon im Januar, Februar, aber ist natürlich auch immer schwierig, das dann so weit im Vorhinein zu klären. Aber hier jetzt quasi die virtuelle, die digitale Aufwachschelle an euch, dass ihr sagt, hey, ich suche mir jetzt einen Co-Trainer, ich suche mir einen Betreuer und wir geben euch nochmal so 2, 3 Tipps mit an die Hand, warum das und wie man das clevererweise macht und warum das vielleicht jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist, damit man es tun sollte.
Ich möchte da aber ergänzen, Josh, du hast den Extremfall aufgemacht, nämlich ich weiß jetzt schon, ich bin alleine und das sind eigentlich zu viele Kinder für mich. Ich glaube, was es davor noch häufig gibt, was einen erst in diese Situation bringt, ist, dass der Idealzustand davor auch schon nicht erreicht war. Wenn ich mit Coaches spreche, dann sagen die halt sowas wie, ja, wir haben 14 Kinder in der E-Jugend oder in der D-Jugend und wir sind zu zweit, das passt richtig gut, wir können halt aufteilen und so. Und das stimmt ja auch. Dennoch sage ich, dass wenn du einfach nur dieses Zweier-Trainerteam hast, bei 14 Kindern, ist es eigentlich schon zu wenig. Weil genau dann das passiert. Der eine hat Familiär-Themen, berufliche Themen, wo er sagt, du, ich kann jetzt die nächsten 6 Wochen leider nicht kommen. Und dann bist du auf einmal wieder alleine mit 14 Kindern. Heißt, das Konstrukt ist von Anfang an sehr wackelig. Und nur weil es für den Moment passt, mit dem wir sind zu zweit. Und wie oft ist es so, dass einer halt dann doch nicht kann an den einzelnen Trainingstagen. Also wie oft sind wirklich dann in dem Zweier-Trainerteam beide Trainer jedes Training da? Und wie oft führt es nicht eher dazu, dass du sagst, weil wir zu zweit sind, kann ich mich auch mal rausnehmen und kann dann den privaten Termin doch wahrnehmen und dann machst du halt das Training alleine. Und dadurch haben wir dann trotzdem wieder sehr viele Trainingsinhalten, indem wir als Coaches dann alleine auf dem Platz stehen, obwohl wir eigentlich im Trainerteam zu zweit sind. Und deswegen würde ich sogar sagen, auch für alle Trainerinnen und Trainer, die schon in Zweierteams arbeiten oder in einem Verhältnis von 1:7, 1:8, was Kinder zu Trainer angeht, dass es auch für die jetzt dann eine ideale Möglichkeit wäre zu sagen, wir schaffen ein noch solideres Fundament bei uns in der Quantität im Unterstützerteam, gar nicht vielleicht im Trainerteam, aber im Unterstützerteam, damit genau, wenn das dann vorkommt, von dem wir wissen, dass es passiert, nämlich einer kann mal nicht, einer fällt mal aus, einer hat mal eine Lungenentzündung, einmal hat mal ein krankes Kind zu Hause, was auch immer, und kann eine Zeit lang nicht kommen, dass es nicht wieder dafür sorgt, dass wir einmal die Rolle rückwärts machen und wieder das Problem quasi einfach dauerhaft vor uns und vor der Brust haben. Also auch für diese Konstellationen sehr, sehr, sehr relevant, weil alle, die jetzt alleine dastehen, hatten wahrscheinlich schon die Möglichkeit eins verpasst, nämlich vor 12 Monaten einen Dritten ins Team zu holen, weil dann wäre ich für nächste Saison jetzt schon nicht alleine, sondern zu zweit und es wäre deutlich entspannter.
Absolut. Und es gibt so ein paar Punkte, warum jetzt eigentlich auch nochmal ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist. Nämlich das erste, ich habe es gerade eben schon angesprochen, es ist ein bisschen Zeit noch bis zum Saisonende. So, ja, also wir haben noch ein paar Wochen und so eine Entscheidung und so ein Überredungsprozess und auch zum Saisonstart ist es logischerweise noch ein bisschen länger hin, so ein Überredungsprozess und Entscheidungsprozess beim Gegenüber, den ich mir potenziell ausgesucht habe, das dauert ja immer. Also keiner, ich habe ja meine Story mal erzählt, wie ich zum Trainer gekommen bin, so läuft es ja normalerweise nicht, wenn man jetzt nicht gerade Schüler ist und nichts zu tun hat den ganzen Tag, sondern es ist ja immer ein, ich muss damit schwanger gehen, ich muss das mal, weiß ich nicht, beim Sport evaluieren für mich, macht es Sinn, kriege ich das mit der Familie gedeichselt, was sagt meine Frau, was sagt mein Mann, was sagen meine Kinder, will ich das überhaupt, möchte ich Teil des Vereins sein, wenn ich da noch gar nicht Mitglied bin, heißt, allein dieser Denkprozess erstmal anstoßen beim Gegenüber ist schon ein sehr, sehr großer, wichtiger Faktor und deshalb kann es halt nicht sein, dass ich im August, wenn Ende August die Saison wieder losgeht, dass ich Anfang August frage, hey, hätte noch jemand Lust, Co-Trainer zu werden? Würde ich auch sagen, nö, weil das würde mir schon zeigen, ui, du bist ziemlich unstrukturiert, hätte ich eigentlich keinen Bock darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Mhm. Weiterer Punkt, und das ist ein sehr weicher Faktor, finde ich aber nicht, also ich finde es gar nicht so uninteressant, ist tatsächlich die jetzige Zeit. Also wir nehmen jetzt gerade in den Pfingstferien auf, das Wetter ist extrem gut, es ist sonnig und wenn du jetzt auf den Fußballplatz gehst abends und so ein laues Lüftchen geht und so ein bisschen schattig und ist eine schöne Anlage, dann macht es extrem viel Bock. Wenn ich natürlich dann anfange im Herbst, im November, Mitte November bei, weiß ich nicht, 3 Grad Regen, Nieselregen, zu jemandem hinlaufe, zu einem Papa, der gerade sein Kind abholt und den vielleicht noch kurz am Auto abpasse und frage, hey, jetzt nicht Bock, ab der Winterpause mit mir hier auf dem Platz zu stehen? Ja, auf gar keinen Fall hätte ich da Bock drauf. So hast du jetzt quasi die gute Wetterlage, die gute Stimmung auch, vielleicht sind gerade noch Pfingstferien, vielleicht ist jetzt, WM geht ja jetzt los in ein paar Tagen. Also das alles kannst du irgendwie mit reinnehmen, das darfst du auch nicht unterschätzen. Ja, zu sagen, hey, Fußball ist halt nicht nur in der Halle und nicht nur kalt und nicht nur regnerisch, sondern es gibt auch diese Phase, die jetzt sehr, sehr interessant ist irgendwie, weil das Wetter auch gut ist und man abends sich noch ein bisschen bewegt, zu sagen, hey, ich helfe da mit und ich habe da Spaß dran und es macht mir auch Freude, weil ich bei schönem Wetter mit Kindern oder mit der ganzen Mannschaft mich beschäftigen kann. Und ein weiterer Punkt, ja, oder möchtest du einhaken? Nee. Ein weiterer Punkt ist, das Thema Sommertrainings und Sommerturniere haben auch immer irgendwie so einen anderen Charme. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sakko, aber auch als ich noch meine Mannschaften hatte, so ein Freitagabendstraining und auch ein Dienstagabendstraining im Sommer, auch im Hochsommer, ist einfach geil, wenn du nach dem Training noch ein bisschen länger auf dem Platz bleiben kannst. Das Gras ist irgendwie sehr, sehr grün, das kühlt so langsam ab und es macht dann einfach extrem viel Spaß. Und nochmal, ist wieder was ganz, ganz anderes wie im Winter, im November, wenn es kalt ist und nicht schnellstmöglich irgendwie unter die Dusche möchte, weil es eh schon seit 2 Stunden dunkel ist. Und bei den Sommerturnieren ist es ja genau das Gleiche. Ja, nichts geiler, als jetzt irgendwo hinzufahren auf ein Turnier, da eine Pommes zu essen und eine Spezi zu trinken und mit den Kindern, weiß ich nicht, 1-2 Stunden Zeit zu verbringen am Wochenende. Es gibt einem schon einen ganz, ganz anderen Vibe als ein Hallenturnier, wo ich mit 40 anderen stinkenden Eltern 8 Stunden lang verbringe und mir die Eltern entweder das Ohr abkauen oder die Kinder mir irgendwie ins andere Ohr reinschreien, da gibt's dann schon einfach deutlich bessere Phasen und die beste Phase ist eben jetzt die Phase, deshalb unbedingt jetzt versuchen, Co-Trainer, Betreuer zu animieren dazu, zu dir ins Trainerteam zu kommen. Aber das sind jetzt ja alles weiche Faktoren. Sakko, du möchtest knallhart mit Tipps, Tricks, Hilfestellungen ums Eck kommen, denn, das muss ja auch dazu gesagt werden, wir haben ja schon etwas, das euch eigentlich das ganze Jahr über und vor allem auch den Verein über mehrere Wochen, über mehrere Monate bei diesem Prozess begleitet. Also man kann es jetzt so machen, wie wir es gerade angebracht haben, so ad hoc, oder man macht es ein bisschen strukturierter, nämlich über unseren Trainergewinnungskurs, wo wir euch wirklich helfen, von A nach Z zu kommen mit der Trainergewinnung. Und darüber wollen wir jetzt noch kurz in 1-2 Sachen sprechen. Weil Sakko, du hast so 1-2 Inhalte aus dem Kurs mitgebracht und die sind vielleicht auch relevant für den einen oder anderen, der jetzt gleich seinen Elternteil, wenn er den Podcast gehört hat, zu überreden versucht.
Yes. Dazu sei gesagt, wir haben jetzt ja vor kurzem mit dem Partnerverein des SC Freiburg ein Projekt Teil abgeschlossen, in dem es um die Trainergewinnung in den Vereinen ging. Also der Gedanke ist immer, bevor du dich über die Qualität deiner Nachwuchsarbeit unterhalten kannst, musst du erstmal gucken, dass genug Menschen da sind, die diese Arbeit dann übernehmen. Das ist jetzt, weil wir eingangs das Beispiel hatten mit Bundesligisten, ist es da kein Problem, weil die Menschen werden bezahlt und arbeiten dafür ihr Geld und deswegen findest du da immer genug Helfer. Aber jetzt, wenn du in einem normalen Verein bist und da eben der Zustand schon so ist, wie ich ihn beschrieben habe, alles ist eigentlich auf Kante genäht und der Jugendleiter macht dann einen Haken an eine Mannschaft, wenn er einen Trainer hat. Also, hey, ich habe da einen gefunden, der hat schon mal gekickt, der macht jetzt die E-Jugend, ob da ein Co-Trainer dabei ist oder nicht, keine Ahnung, aber ich mache für diese Mannschaft einen Haken dran, die sind für nächstes Jahr betreut. Und so gehe ich dann durch und habe dann ein super wackeliges Konstrukt aufgebaut von Anfang an, bin aber als Jugendleiter potenziell happy, weil ich sage, hey, ist doch fertig, alle Mannschaften sind besetzt und dann gehe ich so in die Saison und bin dann eigentlich dauerhaft nur am Brände löschen. Der kann nicht, der hat Stress mit den Eltern, ich kann ihn aber nicht rausschmeißen, obwohl er ein schlechter Trainer ist, einen schlechten Zugang zu den Eltern hat und noch 2 Kinder vergrault hat durch seine Art, weil wer soll es denn sonst machen? Und Trainermangel beginnt ja auch immer da, wo sich Trainer gegen Ideen des Vereins wehren dürfen, also hey, ich als Verein und wir haben jetzt einen Großteil an Trainern, die sagen, wir wollen dieses neue Konzept umsetzen oder wir wollen auf diese neue Art trainieren. Und da sitzen aber 2, 3 drin, die sagen, nee, mach ich nicht mit. Ja, so wie ich das hier schon seit 10 Jahren mache, ist es besser. Ich habe keine Lust auf euer System. Jetzt muss man diese Trainer dulden und diese Haltung vor allem. Und das ist das viel Schlimmere für die Kultur im Breitensportverein, dass ich eben diese Art und Weise dulden muss, wie ein Coach dann mit so Ambitionen umgeht. Nämlich, dass er einfach sagt, er hat keine Lust. Daraus entwickelt sich dann immer auch Konflikt und also die ganzen Probleme, die wir haben, haben wir halt auch, weil Menschen da drin sind, die ich eigentlich gerne nicht da hätte. Kann es mir aber nicht leisten, weil ich die ersetzen muss. Ich habe keinen, mit dem ich sie ersetzen kann und dann bleiben sie drin und so ist dann halt das Bild in den meisten Vereinen, dass es mal ein bisschen aufgeht, mal ein bisschen bergab und eigentlich jeder auf der Stelle tritt. Wenn man da jetzt raus möchte, kann man entweder genau das, was du schon beschrieben hast, nämlich ich suche für mich selber als Coach mir mein Trainerteam so zusammen, dass ich diese Probleme nicht habe, sondern ich umgebe mich mit Menschen, mit denen ich gut kann, Menschen, die die gleiche Einstellung zu Training und zu dem Sport haben und zu dem, was auch von Kindern und Jugendlichen erwartet werden darf und nicht darf, und habe mit denen eine entspannte, gute Zeit. Und da ist es genau das, was du beschrieben hast und damit wäre schon sehr, sehr vielen geholfen. Also nach dem Motto, also wenn jeder nach sich schaut, ist sich ja um, ne, was, wie heißt es? Wenn jeder nach sich guckt, ist ja um jeden, hä, wie heißt denn das? Kennst du das nicht auch, das Sprichwort?
Wenn jeder nach sich guckt, jeder ist sich selbst im Nächsten.
Nee, wenn jeder nach sich selbst schaut, dann ist ja nach jedem geschaut worden, sozusagen. Ja, also gibt es irgendwie ein Sprichwort, das so ähnlich geht. Und so wäre es ja auch. Also wenn jetzt jeder Trainer im Verein in der Nachwuchsabteilung diese Podcast-Folge hören würde und sich sein Trainerteam sauber aufbaut, dann hätte es ja auf einmal nächste Saison doppelt so viel Trainer, wenn jeder einen weiteren gefunden hat. Und das ist aber unrealistisch und eigentlich auch in meinen Augen nicht unbedingt Verantwortung der sowieso schon stark belasteten Ehrenamtlichen, die gesagt haben, ich helfe da jetzt mal gern mit, die E-Jugend zu betreuen, und auf denen wird jetzt ja alles abgeladen, das kommt ja noch dazu, dass das auch ein Problem ist. So, heißt, wir haben gesagt, okay, wir müssen erstmal dieses Problem lösen, genug Menschen zu haben, und wenn wir genug Menschen haben und dadurch auch die Menschen raus bewegen konnten aus dem Verein, die nicht Lust auf die inhaltliche Weiterentwicklung haben, die wir hier anstreben, dann können wir erst diesen nächsten Schritt gehen. Also auch den inhaltlichen Schritt. Bedeutet das hier, über was wir sprechen, Trainergewinnung und genügend Menschen zu haben, die helfen in der Nachwuchsabteilung, ist immer auch die Voraussetzung dafür, dass jedes sportliche Ziel, das ich habe, ich auch überhaupt erreichen kann, weil ich genügend Befürworter habe oder zumindest Menschen, die einfach nur offen sind für neue Ideen. Und da kann ich jetzt schon den Grundstein dafür legen, als Verein zu sagen, okay, da bewegen wir uns jetzt langsam hin, indem wir die Anzahl erhöhen, den Pool erhöhen, aus dem wir schöpfen können und dann jetzt die nächste Saison nutzen, um uns da sauber aufzustellen, was das Personal angeht. So, und dafür gibt es eben auf dieser Ebene des Vereins den strukturierten Trainergewinnungskurs. Und 2 Sachen habe ich jetzt mitgebracht, die ich besonders relevant fand, weil das eben auch in dem Gespräch mit den Freiburger Partnervereinen jetzt, weil das einfach das aktuellste Projekt war, da war mit vor 2 Wochen zuletzt für einen Workshop, Abschlussworkshop. Das einmal diese Status Quo-Analyse. Also wo stehen wir denn gerade? Das ist so ein Trainer-Management-Tool. Also wirklich festzustellen, in einer Excel-Tabelle mal aufgelistet zu haben, welche Trainer haben wir für welche Teams, welche Lizenz haben die, wie lange sind die schon im Verein, wann haben die sich das letzte Mal fortgebildet oder qualifiziert und was ist die persönliche Eignung, die ich für diesem Trainer quasi gebe als Note für das, was er gerade tut. Beispiel, das ich dann immer bringe, wenn ich dich jetzt mit deiner A-Lizenz auf so eine Bambini-Mannschaft loslasse, dann hast du ja auf dem Papier eine A-Lizenz und bist damit der bestqualifizierte Trainer bei uns im Verein.
Sowieso.
Wenn du jetzt aber anfängst, deine A-Lizenz-Inhalte bei den Bambinis zu trainieren, dann müsste ich ja bei mir in der Bewertung sagen, okay, Joscha Balle, A-Lizenz, aber persönliche Eignung für diesen Job ist eine 1/10, weil er bekommt es nicht hin, zu verstehen, dass das vor allem 5- oder 6-Jährige sind, die er da trainiert. Und jetzt ist für mich die Frage, entweder ich qualifiziere dich, also ich zeige dir, mach mal ein Kindertrainerzertifikat, damit du verstehst, wie Kindertraining heutzutage aussieht, oder ich muss dich ersetzen. Entweder indem ich dir sage, du mach mal lieber die B-Jugend oder geh mal ins B-Jugendtrainerteam, ich habe jemand anderen, der das unten macht. Oder ich sage, du, leider passt es gar nicht, was du da machst und durchführst. Wir haben einen neuen, der das jetzt für dich übernimmt. Ist zwar hart, aber am Ende des Tages sind vor allem die Bambinis und die Eltern der Bambinis ja die Mitglieder, die noch am längsten Vereinsmitglieder sind. Im Marketing-Sprech spricht man ja von Customer Lifetime Value. Also welchen Wert bringt dieses Mitglied im Verein noch? Und wenn ich weiß, das Mitglied ist halt noch, wenn es gut läuft, 10, 15, 20 Jahre mit der ganzen Familie dabei, dann ist dieses Mitglied sehr, sehr, sehr viel wert. Nicht nur Geld, Mitgliedsbeiträge, sondern vor allem Mithilfe, Identifikation, Teil der Mannschaft zu sein, vor allem in den Jugenden, wo es dann später eng wird und so weiter. Heißt, besonders da müsste ich sehr darauf achten. Und dafür ist das Trainermanagement-Tool gedacht, dass man wirklich mal sich hinsetzen kann, auch in der Trainersitzung, das gemeinsam einmal ausfüllt, alles mal einträgt, was es gibt, und dann hast du mal einen Status quo und siehst, wo ist es eng und wo ist es nicht eng. Dazu kommt, dass wir die Excel ja so gebaut haben, dass daraus Verformelungen entstehen. Also du kannst dann sehen automatisch auf dem zweiten Tabellenblatt, für welche Mannschaft welche Handlung notwendig ist. Also du trägst dann noch die Anzahl an Spielern ein und das zieht sich aus der ersten Seite dann die Information darüber, wie viele Trainer da sind, und dann siehst du, oh, Betreuungsschlüssel jetzt Bambini 1:4, das ist grün auf der Ampelskala, das passt alles gut. Oh, Betreuungsschlüssel ist 1:14 bei der Bambini, das ist rot. Die Handlung daraus ist, du musst mehr Trainer akquirieren für dieses Team. Und so siehst du es einfach schwarz auf weiß. Also wenn du dir eine Stunde Zeit nimmst, das alles ausfüllst, ergänzt, dann hast du ein Ding geschaffen, das dich eine ganze Saison lang handlungsfähig hält und wo du dann immer wieder mal drauf gucken kannst. So, das ist so das Tool, glaube ich, auf dem wir am meisten positive Rückmeldungen bekommen haben.
Weil es ja auch eine gemeinsame Sprache entwickelt. Also es ist halt klar ersichtlich, was brauche ich wann und wo und wie sollte das idealerweise aussehen. Ja.
Mhm. Ja, so ist es. Und das Zweite, was jetzt vor allem die operative Ebene nochmal stark hervorgehoben hat, also die Menschen, die sich wirklich dann aktiv um das Thema Trainergewinnung kümmern müssen, das ist vielleicht noch ein Tipp außerhalb von dem Ganzen. Wir fragen die Vereine immer, habt ihr jemanden, der sich bei euch um nichts anderes kümmert, außer um das Thema Trainer- und Ehrenamtsgewinnung? Dann sagen die meistens nein. Ja, du hast zwar die Position besetzt, den Jugendleiter, die Vorstände, Abteilungsleiter und so weiter, aber in keinem dieser Stellenprofile ist das Thema Ehrenamtsgewinnung verankert. Also das ist halt einfach dann nicht der Job. Also du hast dann, wie gesagt, der Jugendleiter hört dann auf, wenn er genügend Betreuer hat für die einzelnen Mannschaften. So, da ist ein Hauptverantwortlicher, steht da drin, fertig. Aber das ist ja nicht ausreichend. Und um dem Abhilfe zu schaffen, wird schon helfen, eine verantwortliche Person dafür zu gewinnen. Großer Vorteil ist nämlich, um Ehrenamtliche vom Ehrenamt zu überzeugen, brauchst du von Fußball keine Ahnung haben. Also geht ja nicht darum, dass du ihm sportlich, fachlich, inhaltlich irgendwas vermittelst, sondern ihn vor allem ansprichst, strukturiert ansprichst, weißt, wann du mit ihm gesprochen hast, vielleicht ein Follow-up, also einen Folgetermin vereinbarst, dass du eine gewisse Verlässlichkeit in deiner Person hast, dass du solchen Themen dann nachgehen kannst. Und wir sagen immer, jemand, der gut mit Menschen kann, gerne mit Menschen spricht, ist ideal für diese Position. Also ich würde mir erstmal jemanden suchen, der sagt, ja, ich kann mir vorstellen, da ein-, zweimal die Woche mit jemandem zu telefonieren, den ihr mir hier auf einer Liste präsentiert habt, und ich ihn davon überzeuge, da anzufangen im Ehrenamt. Und das ist aber die zweite Ebene jetzt, nämlich, welche Rollen gibt es denn überhaupt? Und dafür hatten wir das Formular. Es gibt ja zig Vorlagen, Formulare, die du wirklich einfach nur kopieren und einfügen kannst in deinen Verein, zum Thema Elternengagement. Und das haben jetzt fast die Hälfte der teilnehmenden Clubs hat für sich dann gesagt, ja, wir führen jetzt das Formular Elternengagement ein. Heißt, jedes Elternteil bekommt dieses Formular und muss es dann ausfüllen vor dem ersten Training. Heißt, du triffst dich dann für den Elternabend oder was, du gibst den Kindern oder den Eltern direkt das Formular mit. Noch besser ist natürlich direkt im Elternabend zu sagen, hey, bitte, hier, da geht gerade ein Formular rum, jeder muss sich hier eintragen, wir nehmen uns kurz 5 Minuten Zeit, dass ihr es ausfüllen könnt und dann könnt ihr es mir hier vorne abgeben. Auf diesem Formular wird nämlich erfasst, in welchen Bereichen die Eltern ehrenamtlich unterstützen möchten. Da ist kein Feld, das offen ist mit in keinem oder gar nicht, sondern du hast halt die Auswahlmöglichkeit zwischen 10 Optionen, wo du unterstützen möchtest. Hast du innerhalb von 5 Minuten 20 Rückläufer und sagst dann, gut, ihr werdet wahrscheinlich dann in regelmäßigen Abständen kontaktiert, um genau in diesem Bereich dann nur zu helfen. Dadurch, dass ihr jetzt alle ja mitmacht, jeder hat es ausgefüllt, reduziert sich der Aufwand von jedem Einzelnen extrem. Und das ist dieses Formular Elternengagement, was das die Leute extrem abgeholt hat, weil du dann nicht mehr dieses typische Bild hast von ein paar Eltern machen super viel und sehr viele machen gar nichts. Das ist ja der Standard, das machen immer die gleichen, machen was. Und das Problem ist aber, dass du immer die gleichen, also die hochmotivierten und engagierten, die bestrafst du ja auch im aktuellen System. Weil du sagst, ja, okay, die 3 machen halt alles und die haben aber nach 2, 3, 4, 5 Jahren auch keinen Bock mehr, alles zu machen und sagen dann, ich habe keine Lust mehr. Heißt sogar, die Engagierten vergraulst du dir mit der Zeit, weil du nicht dich traust, die anderen zu verpflichten zur Mithilfe. Und das würde ich auf jeden Fall so schnell wie möglich einführen und die Sommerpause jetzt ist halt der beste Moment dafür, das zu tun, weil die Saison neu beginnt. Und wenn etwas neu beginnt, kann man auch immer neue Regeln einsetzen und einfügen. Und das wäre das, was ich jetzt als Verein machen würde. Und dafür bietet sich unser Kurs Trainergewinnung, der dir wirklich in 4 einzelnen Modulen Schritt für Schritt extrem umfangreich und extrem viele Vorlagen bietet, damit man als Verein mit dem Thema Trainergewinnung eigentlich kein Problem mehr hat.
Und damit ihr tatsächlich den Allerwertesten auch hoch bekommt, haben wir für die nächsten 4 Wochen, je nachdem, wann du das Ganze hörst, zumindest bis zum 30.06. eine Aktion für euch, nämlich 40% auf den Trainergewinnungskurs. Und der Rabattcode dafür, ihr müsst dann einfach nur bei uns an den Shop gehen, ist TG40, einfach eingeben und dann könnt ihr denn, wie gesagt, 40% rabattiert haben. Jetzt müsst ihr das natürlich nicht als einzelner Trainer ausgeben, kann man natürlich auch machen. Wir haben es auch ganz, ganz oft, dass Leute bei uns anfragen und sagen, hey, könnt ihr mir den freischalten und ich bräuchte dann eine Rechnung für meinen Verein, weil das der Verein übernimmt. Auch das ist natürlich möglich, auch das machen wir mit dem Rabatt sozusagen. Schreibt uns da gerne an podcast@advance.football oder an info@advance.football und wir regeln das quasi über Rechnungsstellung des Vereins. Oder wenn ihr sagt, nee, ich strecke das vor und der Verein soll es mir erstatten, wir stellen euch auch natürlich einen Beleg aus, sodass ihr euch das wiederholen könnt auf jeden Fall. Cool. Und alle Infos natürlich noch in den Shownotes sowieso. Gut, Sakko, dann lass es uns gut sein für heute. Vielen Dank nochmal für den Gedankenanstoß mit Markus Krösche, mit dem Kader. Bin gespannt, wie das jetzt in der E-Jugend in Buxtehude umgesetzt wird, in der E3. Vielleicht entscheidet er sich jetzt auch für 11 anstatt 14 Spieler, weil er merkt, die anderen 3, die setze ich gar nicht ein. Das wäre natürlich das Problem. So soll es natürlich nicht sein. Da geht es ja um Leistungsfußball.
Bitte nicht machen.
Bitte nicht machen. Es geht bei der Eintracht Frankfurt um Geld und um Leistungsfußball. Bei dir in der E-Jugend in Buxtehude geht es nur um Fußball und nur um Spaß. Genau. Alle weiteren Infos zu dem Trainergewinnungskurs findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Sakko. Vielleicht mit einer speziellen WM-Aktion. Wer weiß, wer weiß. Bis dahin, Sakko, vielen Dank.
Bis denn.